ARD.
Kunstverbrechen, Van Gogh und die Mafia ist ein True-Crime-Doku-Podcast von NDR Kultur. Das hier ist Teil 3. Wenn ihr die ersten beiden Teile noch nicht gehört habt, startet gern damit. Alle Folgen zu diesem Fall findet ihr in der ARD-Audiothek.
Am 23. Januar 2003 wird der Amsterdamer Gangsterboss Cornelis van Hout erschossen. Am Tag seiner Ermordung wollte van Hout eigentlich von dem Dieb Octave Durham, den alle Oki nennen, zwei gestohlene Van Gogh-Gemälde kaufen.
Statt also mit einer hohen Geldsumme und frei von der Last der Beute den holländischen Winter an einem wärmeren Ort zu verbringen, muss sich Oki darum kümmern, dass er die Bilder anderweitig los wird.
And at that time was quite superstitious.
Ab dem Zeitpunkt fing ich an, abergläubisch zu werden. Ich dachte wirklich, die Bilder sind verflucht.
These paintings are cursed.
Deswegen gibt er die Bilder an seinen Komplizen Henk Bieslein. Tja, und Henk, der sitzt jetzt erstmal auf der ziemlich heißen, verfluchten Ware.
Das Medieninteresse ist immer noch groß an dem Fall. Die Polizei sucht mit ziemlichem Aufwand nach den Dieben. Und wer in der kriminellen Unterwelt wäre überhaupt bereit, solche Bilder zu kaufen?
Das Sicherste: erst einmal Gras über die Sache wachsen lassen. Beide Van Goghs mindestens 10 Jahre verstecken. Aber dann kommt Henk eine Idee. Er hat schließlich nicht nur Kontakte in die Amsterdamer Unterwelt. Einer seiner Jugendfreunde hat italienische Wurzeln und mit dem spricht er. Und Bingo. Der gratuliert Henk: ah toll, ihr habt also die gestohlenen Van Goghs, über die alle reden. Und dann kommt's. Er wüsste da jemanden, den die Bilder interessieren könnten.
Henk schaut zu Raffaele Imperiale.
Henk hat sie an Raffaele Imperiale verkauft.
Raffaele Imperiale, der Kopf des Amato-Clans, einer Untergruppe der italienischen Camorra. Als ich Oki für unser Interview in Amsterdam treffe, spricht er sehr respektvoll, sehr ausgewählt und sehr zurückhaltend über Imperiale.
Very disciplined.
Ein sehr disziplinierter, gut aussehender, seriöser, netter Typ.
Nice guy. To me not the boss.
Für mich nicht der typische Boss, eher so ein schlauer Typ, Geschäftsmann.
Very smart, businessman.
Too nice for a boss.
Zu nett für einen Boss?
Yeah, nice guy.
Ja, ein echt netter Typ.
He's against violence, he don't like violence.
Er ist gegen Gewalt.
Probably he has a department in his group.
Ah, er wird in seiner Organisation jemanden gehabt haben, der für die Gewalt zuständig ist. Wenn du in diesem Geschäft mit Millionenbeträgen arbeitest, brauchst du eine Abteilung für Aggression.
Aggression, that's normal, that's how it works.
How much did you get?
Wie viel habt ihr bekommen?
Kann ich nicht sagen.
Na gut.
Aber es kursieren danach Summen, die bei 350.000 Euro losgehen. Kein Vergleich zum eigentlichen Wert der Bilder, der eher im zweistelligen Millionenbereich liegen würde. Allerdings, ihr erinnert euch, die Bilder waren nie auf dem freien Markt, nie in einer Auktion. Also sind alle Summen nur Schätzungen.
Und für gestohlene Bilder bekommt man auf der Straße oder sagen wir eher auf der dunklen Seite des Kunstmarkts natürlich viel weniger. Oki und Henk sind aber in erster Linie froh, dass der Deal dieses Mal klappt, dass die Übergabe glatt läuft und dass sie die heißen Bilder losgeworden sind und dabei sogar noch einen guten Schnitt gemacht haben. Auch wenn Oki das im Interview natürlich in echter Verbrechermanier ein bisschen runterspielt.
They say, in the media.
In den Medien behaupten sie, ich hätte das Geld in 6 Wochen ausgegeben. Das stimmt nicht. Ich habe es auf meinen eh schon großen Haufen Geld geworfen.
It's off the pile of money that I had, you know? And I bought a few watches and a car.
Ich habe ein paar Uhren und ein Auto gekauft, aber ehrlich gesagt, ich war größere Raubzüge gewohnt.
It's a lot of money, but I was used to way bigger heists.
Oki fährt danach erstmal in den Urlaub. Henk lädt seine Familie und ein paar Freunde seiner Kinder nach Disneyland ein. Man könnte fast gerührt sein. Und die Bilder? Verschwunden in den Untiefen der mafiösen Handelsgeschäfte.
Es hätte alles so schön sein können für die beiden Diebe, aber...
The only thing that I found out,
dann habe ich über einen gut vernetzten Kontakt bei der Polizei rausgefunden, dass sie an uns dran waren.
Das ist Kunstverbrechen, Van Gogh und die Mafia, Teil 3. Mein Name ist Lenore Lötsch.
Und ich bin Torben Steenbuck. Hey, liebe Kunstverbrechen-Community, schön, dass ihr auch bei dieser Folge wieder mit dabei seid.
Denn es wird sich lohnen. Ihr habt es schon gehört im Intro, die Schlinge zieht sich langsam zu. Die Polizei ist den Dieben auf der Spur, die 2002 aus dem Amsterdamer Van Gogh-Museum zwei wertvolle Gemälde des holländischen Meisters gestohlen haben.
In der zweiten Folge ging es ja nochmal intensiv um die beiden Bilder, Meeresansicht bei Scheveningen und die Kirche von Nuenen. In dieser Folge werden wir tiefer in das Thema einsteigen, was die italienische Mafia mit Kunsthandel zu schaffen hat. Ich habe dafür einen Mafia-Experten getroffen, der wirklich sehr spannende Hintergrundinformationen mit uns teilt.
Aber zuerst müssen wir mal die Frage beantworten, was macht eigentlich die Polizei im Fall der gestohlenen Van Goghs und wie konnten die beiden Diebe gefasst werden?
So viel schon jetzt, es hat mit einer verlorenen Cap zu tun.
Stichwort: Sturz vom Dach des Museums bei der Flucht.
Und mit einem verhängnisvollen Anruf aus Spanien.
Also die Polizeiarbeit beim Van Gogh-Raub. Der leitende Ermittler ist damals der Kriminalkommissar Bob Schragen von der Polizei in Amsterdam. Ein erfahrener Kollege, dem auch klar ist, je länger die Ermittlungen dauern, desto schwerer wird es, sie zu finden. Deshalb gibt die Polizei alles bei der Spurensicherung am Tatort. Alte Polizeiregel: die ersten 24 Stunden sind entscheidend. Die Forensiker gehen in und um das Gebäude. Menschen in weißen Ganzkörperanzügen machen Fotos von der zerstörten Scheibe, sammeln Glassplitter, fotografieren die herausgebrochenen Halterungen der gestohlenen Kunstwerke.
Dann finden sie die zwei Vorschlaghämmer, an denen Farbe abgekratzt wurde von den zerbrochenen Scheiben. Auch die Farbreste werden gesichert, da sie bei einer möglichen Hausdurchsuchung mit Farbe von anderen Materialien dort abgeglichen werden könnten.
Und was besonders perfide war oder eben geschickt, ich überlasse euch da mal die Einschätzung, Oki und Henk hatten die Hämmer mit Dog Away eingesprüht. Das ist ein Mittel, das Hunde eigentlich davon abhält, an Möbel zu gehen, aber in diesem Fall die Spürhunde der Polizei ablenken sollte.
Doch für das wichtigste Beweismittel brauchen die PolizistInnen keine Spürhunde. Denn gut sichtbar, direkt neben dem Seil, das Oki bei seinem Sturz vom Dach gerade noch das Leben gerettet hat, liegt seine Cappy. Die Untersuchungen ziehen sich dann zwar, denn ihr erinnert euch an Okis Vorkehrungen in Sachen DNA am Tatort vermeiden.
But now it comes, how did they get the DNA?
Because ich habe mich wirklich gefragt, wie sie an meine DNA gekommen sind.
I was like a mummy. I was bald as fuck.
Ich sah aus wie eine Mumie. Kahl rasiert, Vaseline auf meinen Augenbrauen. Ich mache solche Fehler nicht. Ich habe wochenlang in Schlafsäcken gepennt. Und dann finden sie an der Mütze ein Haar von mir? Das ist unmöglich.
Aber einige Wochen später, Bingo. Ein Riesenermittlungserfolg für die Polizei. Es gibt ein Match mit Okis DNA. Und vorher schon bekommt die Polizei über einen Informanten aus dem Milieu den Hinweis, Oki und Henk könnten etwas mit dem Diebstahl zu tun haben.
Die PolizistInnen um Bob Schragen sind also schon früh an den beiden dran, brauchen aber mehr Beweise.
Deshalb beginnen sie, die Telefonnummer von Oki abzuhören und die seiner Freundin und auch Henk und seine Familie. Außerdem beobachten sie den Lebensstil der beiden. Geben sie mehr Geld aus als sonst? Wo reisen sie hin? Mit wem treffen sie sich? Mit wem reden sie überhaupt?
Die beiden sind sehr vorsichtig, machen keine exorbitanten Anschaffungen oder Reisen, zumindest nicht im Vergleich zu davor. Aber die Sache mit dem Stillschweigen, also mit wem reden sie worüber, da gibt es dann doch ein kleines Problem.
What happened?
Was dann passiert ist?
Henk
war so enthusiastisch, dass er seinem Bruder davon erzählt hat und dessen Medikamente bezahlt hat und so.
For his marriage and stuff like that. But Hank's brother is an ex-cop.
Aber Hanks Bruder ist ein ehemaliger Polizist. Er hat uns dann verraten.
He betrayed us.
Ende Februar, Anfang März 2003 ist es dann soweit. Mit dem DNA-Match von Oki an der verlorenen Cappy und den Aussagen von Henks Bruder hat die Polizei schließlich genug Beweise zusammen, um die beiden verhaften zu lassen.
Bei Henk, muss man sagen, läuft das Ganze vergleichsweise unspektakulär ab.
Naja, unspektakulär. Also er ist gerade zu Besuch bei seiner Schwiegermutter in Haarlem bei Amsterdam. Und da umstellen die Polizisten das Haus, klingeln erst freundlich. Und dann ringen sie ihn aber zu Boden und legen ihm die Handschellen an.
Und was für eine gottlos unangenehme Vorstellung, dass du bei deiner Schwiegermutter bist und dann verhaftet wirst. Wow. Okay, bei Oki, wer hätte es gedacht, stellt sich die Verhaftung als etwas schwieriger raus als geplant. Denn Oki hatte ja damals einen Kontakt bei der Polizei, genauer gesagt beim Erkennungsdienst. Und der hat ihn vorgewarnt, hey, die sind an dir dran, Vorsicht. Und aus dem Grund hat Oki nach eigener Aussage jeden Abend vor dem Schlafengehen 2 alte Waschmaschinen vor seine Wohnungstür geschoben.
Ich frage mich ja, wo hat man 2 Waschmaschinen? Ja, stehen die da einfach so rum? Das ist ja Wahnsinn.
Was sich da für Fragen stellen. Auf jeden Fall hat sich diese paranoide Sicherheitsmaßnahme wirklich für ihn ausgezahlt.
I'm in my house, all of a sudden I hear like boom.
Ich bin zu Hause, auf einmal höre ich ein boom und denk mir, scheiße, Gasexplosion.
And I hear it again. I said, oh, this is my door.
Dann höre ich es nochmal und merke, oh, das ist an meiner Tür.
Two washing machines were over there.
Aber sie sind wegen der 2 Waschmaschinen nicht reingekommen. Klangen wie eine Boombox.
Bob shouting because he did.
Und dann höre ich Bobs Rachen rufen, Polizei, Polizei.
I'm like, fuck.
Und ich denke nur, fuck.
I had a T-shirt on.
Ich springe auf, nur im T-Shirt und latschen. Renne auf den Balkon und halte mir dabei noch die Hände vors Gesicht, damit mich niemand direkt erkennt.
And put it on my face and I look with my eyes between my fingers. So they could not recognize me or make sure that's me. And I look at them and I said, you're surrounded, you can't go anywhere. And they did this.
Ich höre nur die Polizei rufen, sie sind umstellt. Und ich dachte mir, es ist der 6. oder 8. Dezember oder so und ich will an Weihnachten nicht im Knast sitzen.
I said, I don't want to be in jail. You know, I'm like, no, I'm going.
Also sage ich, nee, ich hau ab und klettere von meinem Balkon auf den darüber und so weiter. Bis aufs Dach. In 10 Sekunden oder so.
It was in 10 seconds, I was at the roof of my house.
Es regnet und von unten rufen sie, hör auf, du wirst runterfallen. Aber ich denke mir, nee, ich habe da jetzt keine Zeit für, ich muss los. Also renne ich übers Dach und auf der anderen Seite runter in den anliegenden Keller.
In the basement, where are heating pipes and stuff like that. But where I was, it was very cold. So
da habe ich mich versteckt. Eiskalt war es da. Aber es waren noch überall Polizisten. Die waren gefrustet. Es war mittlerweile das 3. Mal, dass sie mich verhaften wollten.
This was the 3rd time and they were disappointed. I had to wait till the morning and then I ran from that block to a friend of mine.
Dann wurde es morgen und ich laufe einen Block weiter und klopfe bei der Mutter eines Freundes an.
She said, what happened, what happened? I said, I wanted.
Ich sag, mach auf, mach auf. Wieso, was ist los? Ich werde gesucht. Sie kannte auch Hank. Ach, du wirst gesucht. Ja, ich stecke in der Scheiße und ich kann ein paar Anrufe machen und so.
Ich
habe ihr später einen Diamanten dafür geschenkt. Den Ring hat sie immer noch. Dann ist jemand mit etwas Geld gekommen und am nächsten Tag war ich auf dem Weg nach Spanien.
The day after I went to Spain.
Was für eine Fluchtgeschichte. Und ich glaube ihm ja immer nicht alles, aber das ist nichts, was er sich ausgedacht oder aufgebauscht hat. Es gibt Interviews mit Bob Schragen, diesem leitenden Kriminalkommissar in dem Fall, und in denen erzählt er das genau so.
Für Oki geht es jetzt also weiter nach Spanien. Mit der Bahn ist er aus Amsterdam bis nach Brüssel geflohen und hat von dort einen Flieger nach Ibiza genommen. Dort verhält er sich, anders als für ihn üblich, eher ruhig. Geht nicht viel aus, hat keinen Kontakt zur Heimat. Aber so ganz aus seiner Haut kann er dann eben doch nicht.
I went, first of all to a house on Ibiza.
Zuerst habe ich mich in einem Haus auf Ibiza versteckt.
Without telephone, everything.
Ohne Telefon, nichts.
Then I went from Ibiza, I went to Barcelona.
Dann ging es von da weiter nach Barcelona.
But how was life in Spain?
Wie war dein Leben in Spanien?
Good.
Gut.
But still hot.
Aber immer noch unsicher.
That time there was a derby, you know?
Das eine Mal war ein Fußballspiel. Das Derby Real Madrid gegen Barcelona. Und alle möglichen Leute aus Amsterdam waren da und ich dachte nur, oh mein Gott. Weil natürlich kamen auch Leute an und plapperten los. Ey, ich bin mit Oki hier und ich dachte nur, scheiße.
Oki is also here. I'm like, fuck me. So the next day I went away.
Also bin ich am nächsten Tag direkt abgereist nach Marbella. Und da haben sie mich verhaftet.
The rest in Marbella.
1,5 Monate nach seiner Flucht aus Amsterdam wird Oki dann schließlich verhaftet. In Marbella. Und wie es dazu gekommen ist, na, man kann schon sagen, dass auch eine gute Portion Glück für die Polizei im Spiel war.
Because I made a phone call from Barcelona.
Ich habe vom Flughafen in Barcelona die Frau eines Freundes angerufen, der gerade ermordet worden war.
It was the wife of a friend of mine who just got killed. You know, he got assassinated. And because he got killed, your family gets stabbed.
Und weil es eine Untersuchung in einem Mordfall war, wurden direkt alle Telefonate der Angehörigen abgehört. Tja, und das Abhörteam waren auch die Zuständigen für den Van Gogh-Raub.
And the guy said, hey, I think I got Oki online.
Da hat dann einfach einer gesagt, hey, ich glaube, ich habe Oki in der Leitung. Er ist in Spanien.
And they said, he's in Spain.
Zu diesem Zeitpunkt liegt auch schon ein internationaler Haftbefehl für Oki vor. Auf die Datenbank mit diesen kriminellen Geflüchteten haben natürlich auch die spanischen Behörden Zugriff.
Und ihr werdet gleich merken, warum das mit dem Karma echt so eine Sache ist bei Oki. Er hätte es kommen sehen müssen. Also, wir sind im Hafen von Marbella. Das Wetter ist traumhaft. Die Schickeria flaniert am Wasser. Oki und ein Freund von ihm haben gerade in einem Luxusgeschäft ein paar Uhren verkauft. Herkunft unklar. Aber sie sind auf jeden Fall mit einer Menge Bargeld unterwegs. Dann möchte Oki einen Anruf machen. Wegen dieser ganzen Überwachungsmaßnahmen von ihm hat er damals kein Handy. Also sucht er sich eine Telefonzelle.
Ich war im Hafen unterwegs und habe gegen eine Telefonzelle getreten, weil mein Geld stecken geblieben ist. Auf einmal kommen zwei Polizisten um die Ecke und fragen, hey, was machst du da? Ich sag nur, na, ich möchte telefonieren. Wer bist du? Und ich sag zu meinem Freund nur, oh scheiße, das ist nicht gut. Die Polizisten sagen, zeig mal dein Geld. Ich frag nur, dein Geld? Nun, ich hatte 1000 Euro dabei. Das ist ja viel. Aber hinter den beiden steht so ein Porsche 911. Und ich sage, das ist viel Geld. Naja, und dann haben sie so Good Cop, Bad Cop gespielt. Ich hab's noch versucht mit Meno Hablo Español, aber ich wusste, ich bin gefickt. Die eine Polizistin will dann meinen Pass sehen. Ich frag noch, wofür? Na, weil du gegen die Telefonzelle getreten hast, bla bla bla. Ich wurde immer genervter und dann hieß es, los, ab ins Auto. Ich sag zu meinem Freund Marcel, scheiße, ich bin geliefert. Dann ging es auf die Polizeiwache und dort sagten sie, hey, du wirst von Interpol gesucht. Und ich so, oh, wirklich?
Die spanischen Behörden wissen jetzt also, mit wem sie es hier zu tun haben. Im Interview, das ich mit Oki geführt habe, ist er bei diesem Teil der Geschichte etwas angespannter. Er sitzt in seinem Sessel unruhig, er rutscht ein bisschen hin und her, er verzieht häufiger das Gesicht. Man merkt, wie ungern er über den folgenden Abschnitt spricht.
Die Polizeistation von Marbella sieht von draußen total schick aus mit all dem Marmor. Aber drinnen ist sie die Hölle, wie im dunklen Mittelalter. Die Zellen sind die schlimmsten, die ich je gesehen habe. Die Toilette ist ein Loch in der Ecke. Während des Verhörs haben die Polizisten dann einfach mein Geld eingesteckt. Die sind komplett korrupt. Als ich mich beschwere, hey, was macht ihr mit meinem Geld? Haben sie mich auf den Boden gerungen und den Arm umgedreht. Sie haben dann auf Spanisch geflucht und ich auf Holländisch. Was machst du? Ich war wütend.
What do you want? And the guy who took my money said, so I was not scared. Because I wanted to hit him.
Ich wollte ihm eigentlich eine reinhauen. Ich habe ihm dann auf Holländisch gesagt, wenn er die Eier hat, soll er nach Amsterdam kommen. Dann trete ich ihm die Zähne aus dem Mund.
If you have balls, you come to Amsterdam, I'll kick your teeth out of your mouth.
Ja, mein Mitleid hält sich in Grenzen an dieser Stelle. Also klar, Gefangene sollen überall vernünftig behandelt werden, bin ich völlig d'accord. Aber ich glaube hier, wenn man ihn so hört, es ging ihm auch viel darum, dass Oki einfach keine Macht mehr hatte, ne?
Ja, könnte ich mir auch vorstellen, aber ehrlicherweise war er dann auch recht schnell wieder oben auf.
Dann ging es weiter ins Gefängnis in Madrid. Ich hatte im Knast von Malaga ein paar Namen bekommen. In Madrid habe ich dann einen sehr berüchtigten Gangster getroffen, Daniel Redmond. Damals war er der absolut heftigste. Ich bin zu ihm in die Zelle und hatte eine großartige Zeit. Der beste Knast meines Lebens. Wir hatten alles. Telefone, Alkohol und das beste Hasch meines Lebens.
The best hash is ever.
Von dem Gefängnis in Madrid aus wird Oki als nächstes in die Niederlande überführt. Dort sehen sich dann auch er und sein Komplize Henk Bieslein zum ersten Mal seit Okis Flucht wieder vor Gericht. Die Gerichtsverhandlung im Fall des Van Gogh-Diebstahls sorgt wieder für ein riesen Medieninteresse. Vor allem, weil die beiden Diebe auf der Anklagebank sich weigern, irgendwas zuzugeben.
Alle fragen sich, wo sind die Bilder? Was wissen die Diebe? Aber die beiden machen komplett dicht. Auch für die Polizei muss das in diesem Fall sehr frustrierend gewesen sein.
Die Staatsanwaltschaft fordert damals 5 Jahre Haft für Oki und 6 für Henk. Der Richter folgt im ersten Urteil den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Oki und Henk gehen in Berufung. Das finale Urteil lautet, Jeweils 4,5 Jahre Haft für die beiden Diebe und eine Schadenersatzzahlung von jeweils 350.000 Euro.
Das ist natürlich eine irre Summe für einen, aber das geht noch weiter, denn der niederländische Staat und das Van Gogh Museum versuchen Folgendes. Die fordern 2,2 Millionen Euro Schadenersatz für die beiden Bilder. Das Gericht weist allerdings diese Forderung zurück, denn wir haben es schon in der letzten Folge besprochen, es gab ja nie eine Preisermittlung für die Bilder auf dem Kunstmarkt. Und noch ein Fakt fand ich ziemlich erstaunlich, zum Zeitpunkt des Diebstahls waren die Bilder nicht versichert.
Ob ihr es glaubt oder nicht, aber Oki kommt wegen guter Führung schon nach 3 Jahren aus dem Gefängnis frei, also 2006. Zu diesem Zeitpunkt beteuert er übrigens öffentlich immer noch seine Unschuld in dem Fall.
And after you got released,
als du 2006 rausgekommen bist,
yes.
Was hast du dann gemacht?
What did you do?
Tja, was habe ich gemacht?
Made money again. A lot of money.
Ich habe wieder Geld verdient. Eine Menge.
Wie?
Release again.
Einbrüche wieder.
I saw this work, you know.
Für mich war das Arbeit. Das Leben geht weiter, weißt du?
Life goes on.
Von den 350.000 Euro Schadenersatz kann Oki nur 60.000 Euro zurückzahlen zu diesem Zeitpunkt. Also fängt er wieder damit an, was er am besten kann. Einbrüche und Raubüberfälle.
Ja, aber wahrscheinlich jetzt nicht in erster Linie, um seine Schulden zu bezahlen, denke ich mal. 2011 jedenfalls geht einer der Banküberfälle aus seiner Sicht schief. Oki wird wieder verhaftet, kommt wieder ins Gefängnis.
Und dieses Mal beginnt langsam aber sicher ein Sinneswandel.
And then I got in jail again and like, fuck.
Dann bin ich wieder im Knast gelandet und hab gedacht, scheiße, ich hab die Schnauze voll. Ich will raus aus dem kriminellen Leben. Damals gab es eine krasse Serie von Mafiamorden. Eine Menge meiner Freunde wurden damals umgebracht. Und ich hab gesagt, es reicht, es macht keinen Spaß mehr. Scheiß drauf.
Fuck it. And then I said, hey, I'm gonna get rid of this fine.
Nur wie werde ich die Strafzahlung los? Ich habe dann meiner Anwältin gesagt, sie soll mal das Van Gogh Museum fragen, ob die interessiert daran wären, dass ich ihnen bei der Suche nach den Bildern helfe.
Interested to, for me to find back the painting.
Na und was meinst du, Lenore? Fand das Van Gogh Museum das wohl eine tolle Idee, mit der Oki da 2013 um die Ecke gekommen ist?
Bin hundertprozentig sicher, die werden ihn mit weit geöffneten Armen empfangen haben.
Ihr könnt es euch denken, die Leute vom Museum haben die Hilfe abgelehnt. Die Vorstellung, dass sie die Bilder quasi von Oki zurückkaufen würden, ist ihnen so zuwider, dass sie auch bereit sind, die möglicherweise ja sehr guten Kontakte von Oki links liegen zu lassen.
Aber das ist ja ein Fakt. Von den Bildern fehlt immer noch jede Spur. Das Museum hatte zwar 100.000 Euro Finderlohn ausgeschrieben, die Polizei ermittelt auch noch, allerdings erfolglos. Und wir wissen, dass in solchen verzweifelten Situationen ja schon auch mal unkonventionelle Wege gegangen werden, um gestohlene Kunstwerke zurückzubekommen.
Kleiner Hörtipp an der Stelle, unsere Folgen zum größten Kunstdiebstahl der DDR in Gotha.
Packen wir euch natürlich nochmal in die Shownotes.
So, das Ding ist aber, dass Oki dem Museum damals auch gar nicht so groß hätte weiterhelfen können. Klar, er hätte seine Kontakte in die kriminelle Unterwelt nutzen können, aber...
Did you know where the painting...
Wusstest du damals, wo die Bilder genau sind?
At that time?
So genau dem Zeitpunkt?
No, no.
Nein. Wusste ich nicht. Henk hatte sie an Raffaele gegeben.
Henk gave them to Raphael.
Die Bilder sind also erstmal, ich betone, erstmal verschwunden. Eingesogen in den undurchsichtigen Strudel von Finanz- und Warenflüssen der italienischen Mafia. Aber da wir im Hintergrund schon Atmo hören, vermute ich mal, das ist der sehr subtile Hinweis, du nimmst uns mit, Torben, auf deine nächste Reportage in Sachen Bildersuche, vielleicht in den Hafen von Neapel oder die Hinterhöfe von Palermo.
Ja, nee, ist klar.
Test, 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 1, 2, 3.
Nein, ich bin in Deutschland, ich bin in Berlin, so viel darf ich sagen. Genauere Angaben, das musste ich meinem Interviewpartner versprechen, würde ich hier aber nicht preisgeben. Das,
okay.
Das hat mit seiner Sicherheit zu tun, tatsächlich. Ich bin auf jeden Fall an einem Ort, wo wir uns verabredet haben, bei dem sozusagen der Aufbau der Gebäude jetzt auch nicht ganz übersichtlich war.
Mhm. Hallo, Herr Mattioli.
Ja.
Hallo, Torben Steenbuck hier vom NDR.
Ja, hi.
Ich verabredet bin ich mit Sandro Mattioli. Er ist deutsch-italienischer Sachbuchautor und Investigativjournalist. Sein Spezialgebiet, die italienische Mafia.
Das sieht gut aus.
Mein Fehler.
Überhaupt nicht schlimm.
Ich dachte, der erste Aufgang ist der hier, was unserer ist, aber Tatsache waren Sie richtig und ich falsch.
Das ist überhaupt nicht schlimm. Vielen Dank fürs Abholen. Danke fürs Zeitnehmen.
Gerne.
Sandro Mattioli ist ungefähr so groß wie ich, 1,75, trägt einen schwarzen Pullover, darüber ein schwarzes Jackett, Jeans und schmale braune Lederschuhe. Er hat nicht so viele Haare auf dem Kopf und beim Sprechen häufig eine Falte zwischen den Augenbrauen. Das liegt sicher daran, dass er meist eher über ernste Themen schreibt und spricht. Für einen knallharten Investigativjournalisten hat er aber trotzdem eine, ich sag mal, warmherzige Art. Er führt mich durch ein Treppenhaus und mehrere Gänge in ein Gemeinschaftsbüro, wo er einen Arbeitsplatz hat mit anderen Journalisten zusammen. Wir machen es uns dann aber in der Teeküche bequem.
Möchten Sie ein Wasser oder einen Tee?
Gerne ein Wasser, ja.
Und dann legen wir los.
Mein Name ist Sandro Mattioli. Ich bin von Haus aus Journalist, schreibender Journalist, aber habe mich inzwischen in eine Existenz hinein manövriert, die man vielleicht am ehesten als Mafia-Experte beschreiben könnte. Also ich bin Buchautor, berate Filmproduktion, Podcastproduktion und recherchiere aber weiterhin als investigativer Journalist.
Letztes Jahr hat Sandro Mattioli das Buch Ger Mafia, wie die Mafia Deutschland übernimmt, veröffentlicht. Ich möchte zuerst mal von ihm wissen, befindet er sich akut in Gefahr wegen seiner Berichterstattung? Und wenn ja, wie schützt er sich?
Da bin ich, glaube ich, gar nicht unbedingt der richtige Ansprechpartner, denn das weiß natürlich die Gegenseite besser. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass ich weiß, dass ich unter Beobachtung stehe. Es gab auch schon einen eher gravierenden Einschüchterungsversuch, wo ein älterer Herr, um eine Botschaft zu überbringen, zu einer Lesung von mir kam. Aber ich habe keinen Personenschutz und würde das auch nicht wollen, denn es ist ja eine extreme Einschränkung der Lebensqualität. Und in Deutschland ist es so, dass die italienische Mafia weitgehend unter dem Radar agiert. Und wenn hier einem Journalisten was passieren würde, aufgrund von Recherchen zu diesem Thema, würde das doch relativ viel Aufmerksamkeit generieren und das möchten die Clans nicht.
Okay, was war es für ein gravierender Einschüchterungsversuch?
Ja, das wollte ich natürlich auch direkt von ihm wissen. Also, wir sind im Jahr 2012. Mattioli hat gerade für das Schweizer Magazin Reportagen einen langen Text über die Arbeitsweisen und Gepflogenheiten der 'Ndrangheta veröffentlicht. Und aus diesem Text soll er bei einer Veranstaltung in Zürich vorlesen.
Bevor die Lesung anfing, kam ein älterer, sehr elegant gekleideter Herr auf mich zu und sagte, ja, dieses Duell, was ich in der Reportage beschreibe, er kannte meinen Text also offensichtlich, ist ein Duell mit Messern. Dieses Duell würde er auch kennen, weil seine Onkels, die 100 Jahre alt geworden seien, dieses Duell auch praktiziert hätten. Er sagte mir auch, aus welchem Ort er kommt, und das alles ist insofern wichtig, weil ich damit wissen konnte, dass er zu 'Ndrangheta gehört und auch zu welchem Clan er gehört. Und er sagte dann mehrmals, sehr, sehr eindringlich, dass ein Mann ja wissen müsse, wann man aufhören müsse, weil sonst würde man nicht alt werden wie seine Onkels. Das war der Kontext. Ich habe dann bei Quellen nachgefragt, ob dieser Mann denn zur 'Ndrangheta gehöre, ob da Informationen vorliegen, und es wurde mir bestätigt, dass er Mafia-Mitglied ist. Und das wirklich Verrückte ist, dass dieser Mann ein sehr erfolgreicher Unternehmer im Immobilienbereich ist.
Was für eine Story. Also ich will da sofort mehr wissen. Also Name, wo ist das Büro, was sind diese Geschäftsverbindungen von diesem Typen, dass das in Deutschland passiert? Mhm. Also braucht einen jetzt nicht komplett zu wundern, aber wenn man es dann konkret hört, finde ich es unfassbar. Also dass so ein Typ echt zu so einer Lesung kommt, um einen Journalisten einzuschüchtern.
Ja, total. Bisher ist Sandro Mattioli aber zum Glück heil davon gekommen.
Ich klopfe mal symbolisch auf Holz hier, damit unsere Mikrofone im Studio nicht übersteuern.
Und um jetzt noch tiefer in das Thema einsteigen zu können, vielleicht noch mal ein paar Mafia-Basics von Sandro Mattioli.
Wenn wir den Blick auf Italien wenden, dann sind dort vor allem vier Organisationen relevant. Das ist die 'Ndrangheta, die inzwischen mächtigste, global agierende kriminelle italienische Organisation. Dann haben wir die Cosa Nostra, die sizilianische Mafia, die man aus dem Film Der Pate kennt oder die da dargestellt wird. Die Camorra aus Neapel, die etwas Wilder noch unterwegs ist und die Sacra Corona Unita, das ist eine Organisation, die relativ neu ist, die ist Ende der 80er entstanden. Die anderen Organisationen haben so 150 bis 200 Jahre auf dem Buckel. Das bedeutet, wenn wir von der Mafia sprechen, dann ist das im deutschen Verständnis eine italienische Mafia, im italienischen Verständnis die Cosa Nostra. Für Deutschland ist es insofern nicht sonderlich relevant, weil die verschiedenen Organisationen außerhalb von Italien, ich will nicht sagen als Einheit auftreten, aber doch eng kooperieren oder in einem engen Verhältnis sind. Man kann sich das vorstellen wie die deutsche Automobilindustrie beispielsweise, die ja hierzulande auch sich von Unternehmen zu Unternehmen als starker Gegner versteht, aber im Ausland dann auch gemeinsame Vertretungen hat und gemeinsame Lobbyarbeit betreibt.
Ui, also das ist jetzt ja mal ein gewagter Vergleich. Die italienische Mafia und die deutsche Autoindustrie. Weiß ich jetzt nicht, wer sich da derzeit mehr beschweren würde über diesen Vergleich.
Ach du, ich finde die Herleitung finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht.
Aber wie sieht es denn mit der Kunst bei der italienischen Mafia aus?
Also Sandro Mattioli schätzt es so ein, dass Kunstdiebstahl tatsächlich nach wie vor ein wichtiger Bestandteil des Verbrechensportfolios der Mafia ist.
Es gibt eine lange Geschichte von Kunstdiebstahl durch die Mafia und auch von Nutzung von Kunst durch die Mafia für verschiedene Zwecke. Also in den USA sind da einige Fälle bekannt geworden. Und zugleich ist auch ein anderer Aspekt interessant, nämlich der wirtschaftliche Aspekt von Kunst. Denn man kann, und das ist, glaube ich, etwas, was wir vielleicht gemeinhin unterschätzen, man kann sehr viel Geld auf wenig Raum transportieren, wenn man einen Van Gogh hat oder sowas. Das heißt, das bietet sich an für Geldwäschezwecke, es bietet sich aber auch an, mit Kunst zu arbeiten, als Sicherheiten beispielsweise. Und in dem Zusammenhang hatte ich tatsächlich ein Gespräch mit Ermittlern. Da ging es um eine Finanzierung von einem Windpark, die durch eine deutsche Bank vorgenommen worden ist unter, ich muss sagen, merkwürdigen Umständen. Und da sagte ein Ermittler damals im Scherz, die haben garantiert 1-2 Bilder im Safe als Sicherheit für diesen Windpark.
Die Mafiosi nutzen laut Mattioli die Kunstwerke aber nicht nur, um im Drogenhandel einen hohen Geldwert auf sehr kleinem Raum bündeln zu können. Es geht auch um das Thema Sicherheiten.
Oh, da brauche ich es ein bisschen konkreter. Hast du ein Beispiel?
Na klar. Also Drogenboss A lässt in einem weit entfernten Land seine Drogen produzieren und verschiffen. Damit er nicht im Vorweg bezahlen muss und damit dann das Risiko eingeht, dass nicht geliefert wird, ne? Also er schickt schon mal Geld, aber weiß natürlich nicht, ob die Ware dann zurückkommt, schickt er ein wertvolles Kunstwerk quasi als Pfand in dieses Land. Diesen Pfand hat dann der Produzent der Drogen so lange, bis die Drogen erfolgreich verschickt und das Geld vom Boss zurückgekommen ist.
Ja, klingt plausibel, aber bei den Bildern handelt es sich dann immer um gestohlene Kunst?
Sehr gute Frage, wollte ich dann auch direkt von Sandro Mattioli wissen.
Wenn Kunst in den Besitz von Mafiosi kommt, ist es dann zu 100% definitiv geraubt, geklaut, was auch immer? Oder gibt es auch die Varianten, wo sozusagen auf legalem Wege Kunstwerke in diese Organisationen reinkommen?
Man muss sich sehr fragen, wie jemand, der vor allem mit Drogen handelt oder mit schmutzigem Geld arbeitet, mit Waffen handelt, wieso jemand ehrlich Kunst kaufen kann. Es ist eigentlich nicht möglich. Und das Beispiel, was Sie vorhin genannt hatten von Raffaele Imperiale, zeigt ja, dass in Italien diese Kunst, die laut seiner Aussage ja gekauft worden ist von ihm und nicht, er hat nichts mit dem Diebstahl zu tun, dass diese Kunst nach italienischem Verständnis nicht rechtmäßig erworben ist, weil man sagt, dieser Mann hat gar nicht die Möglichkeit, legal Geld zu verdienen. Er kann nicht nachweisen, dass er legal 20 Millionen oder was auch immer er gezahlt hat, verdient hat, sodass damit auch der Kauf dieser Kunst illegal ist. Aus diesem Verständnis aber resultiert in Italien eine Sicht, die dazu führt, dass man diese Dinge beschlagnahmen kann. Und jetzt vor wenigen Wochen oder Monaten hat in Mailand eine Ausstellung eröffnet mit Kunst, die von Mafiosi beschlagnahmt worden ist. Das sind, glaube ich, unter 100, also 90 Werke oder sowas, auch wirklich bedeutender Künstler. Im Übrigen eine interessante wilde Mischung, weil die Mafiosi sind ja durchaus traditionsbewusst, weil die Organisation sehr im Archaischen verankert ist, aber auch zugleich sehr der Moderne zugetan. Und es zeigt sich tatsächlich auch im Kunstgeschmack. Also da sind auch Bilder von Andy Warhol dabei oder Salvador Dalí oder Robert Rauschenberg und Giorgio De Chirico, Christo aber auch. Also es ist eine sehr bunte Mischung.
Also ich kann jetzt noch nicht so ganz eine Linie erkennen, worauf die Mafiosi besonders scharf sind. Ne? Also einerseits schwirren so die großen Namen des Kunstmarkts mit, Warhol, Dalí, aber eben nicht nur.
Ja, wobei Sandro Mattioli schon auch deutlich gemacht hat, dass es da bestimmte Stile gibt, die bei den Mafiosi beliebter sind als andere.
Nun, es gibt schon so eine gewisse Neigung zu Opulenz. Bei Mafiosi. Also ich hatte erst neulich ein Gespräch mit jemandem, der in der Wohnung, wie sich dann rausstellte, von einem Drogenhändler war, und da war sehr viel mit Gold und Prunk, und also man mag diesen Reichtum schon mit Opulenz nach innen, allerdings nicht nach außen, sondern nach innen zur Schau stellen. Insofern würde jetzt, glaube ich, ein Kunstwerk für jemand, der jetzt kein besonderes Kunstverständnis hat, was sehr schlicht daherkommt, einfarbige Tableaus oder sowas, würde wahrscheinlich nicht so viele Fans finden, sondern schon eher etwas eindrücklichere Werke.
Okay, verstehe. Also ich höre daraus, man muss noch was erkennen können, muss ein bisschen realistisch sein, gerne auch ein bisschen barock, gerne ein bisschen Glitzer. Ich wäre gespannt, ob ein Bild von, sagen wir mal, Mark Rothko so damit sicher wäre vom Auftragsdiebstahl der Mafia.
Große Farbflächen, ja, nee, ich glaube, das wäre relativ safe. Um jetzt aber nochmal auf das Thema Nutzen von Kunst für die Mafia zu kommen. Da hatte mir unsere Redaktionskollegin Juliane noch ein sehr schönes Mafiosi-Zitat zum Interview mitgegeben, das ich abklopfen sollte.
Sie hat mir mitgegeben das Zitat vom mittlerweile verstorbenen Mafia-Boss Matteo Messina Denaro, der gesagt haben soll, mit der Kunst ernähre ich meine Familie. Und abgeleitet wäre natürlich für uns die Frage, wie macht die Mafia denn aus Kunst Geld?
Also Matteo Messina Denaro ist vom Profil her jemand, der prädestiniert für sowas war, weil er liebte den Genuss. Also er war jetzt auch keiner dieser Bosse, die sich damit beschäftigt hätten, in irgendeinem Erdloch ihrer Verhaftung zu entgehen, sondern er hat eigentlich die ganze Zeit unter Menschen gelebt und ist ein Lebemensch, ein Dandy. Und eines kann man mit Sicherheit sagen, wenn jemand mit dem Profil, wie er Kunst zu Geld machen will, gelingt ihm das, weil er wird nicht selber Kunst ersteigern, er wird nicht selber Kunst verkaufen, aber entweder gründet man dann Unternehmen, die das für einen übernehmen, oder man hat eben Strohleute, Strohmänner im Normalfall, die an seiner Stelle dann ausführen, was getan werden muss.
Der Einsatz von Strohmännern und Briefkastenfirmen ist eine Taktik, die laut Mattioli von der Mafia auch in vielen anderen Bereichen genutzt wird. Zum Beispiel im Immobilienhandel. Dazu kommt dann die Möglichkeit, dass die Mafiosi bei diesen Geschäften quasi lautlos agieren können.
Es ist auch einer der Grundzüge von organisierter Kriminalität inzwischen, dass man vor allem über Win-Win-Situationen arbeitet. Also man hat kapiert, dass das Aufdeckungsrisiko, wenn ich hergehe mit einer Pistole und sage, du musst mir jetzt dieses Gemälde verkaufen, sehr viel höher ist, als wenn ich sage, weißt du was, ich verkaufe jetzt dieses Gemälde, du machst eine Beratungsfirma auf, das ist jetzt ein hypothetischer Fall, aber du machst eine Beratungsfirma auf und kriegst 15% davon oder sowas. Dann funktioniert es sehr viel besser, weil dann sind quasi beide Parteien zufrieden mit dem Ergebnis und haben keinen Grund, zur Polizei zu gehen.
Und der Kunstmarkt, mit all den Fortschritten in Sachen Transparenz, die gemacht wurden, brauchen wir nicht drüber reden, der bietet hier trotzdem laut Sandro Mattioli eben doch ein geeignetes Geschäftsumfeld für die Mafia.
Nachdem der Kunstmarkt mehr und mehr zu einem Business geworden ist, in dem auch Kapitalgesellschaften aktiv sind, bietet es natürlich auch neue Betätigungsfelder für die Mafia, um es plastisch zu machen. Wenn ich als Sandro Mattioli bei Sotheby's ein Bild ersteigere und mit meinem Namen dieses Bild kaufe, ist das natürlich was anderes, wie wenn das die 123 Alpha Trust Limited irgendwas tut. und damit dann die Besitzer dieses Unternehmens oder die eingeschriebenen Leute dieses Unternehmens verschleiert werden können. Nachdem aber auch, wenn man sich jetzt anschaut, es gab jahrelang Fälle von Raubkunst, die auch bei etablierten Auktionshäusern unter den Hammer gekommen ist, verkauft worden ist. Nachdem das jahrelang passierte, würde es mich nicht überraschen, wenn auch in diesem Bereich, und das ist ja ein sehr ausdifferenzierter Markt, der Kunstmarkt, wenn auch in diesem Bereich mafiöse Akteure präsent wären.
Damit meint Sandro Mattioli aber auch, dass die Mafia nicht unbedingt bei krassen Versteigerungen der berühmten Auktionshäuser mitmischt, sondern dass es auch viel um die kleineren Häuser geht. Und besonders viel tatsächlich geht es auch um den illegalen Handel mit antiken Objekten, die auf ungeklärte Art aus ihren Herkunftsorten verschwunden sind.
Dem Thema werden wir uns hier bei Kunstverbrechen sicher nochmal widmen, ist total spannend. Aber da die Mafia so global agiert, war für uns in diesem Zusammenhang natürlich auch die Frage spannend, wie sieht es denn nun in Deutschland aus?
Ja, da hat Sandro Mattioli keine konkreten Fälle im deutschen Kunstmarkt, von denen er wüsste. Aber die Mafia ist in Deutschland in anderen Feldern tätig. Der wichtigste Protagonist und die Hauptquelle für Mattiolis Recherchen zum Buch Ger Mafia ist der 'Ndrangheta-Aussteiger Luigi Buenaventura. Und das Fazit vom Buch und der Recherche lautet: Deutschland schwebt, genau wie andere Länder, in Gefahr. Es geht dabei vor allem um die Gefahr der Einflussnahme in legale Investmentbereiche durch die Mafia. Mit deren illegal erwirtschaftetem Geld können die Mafiosi den Markt oder die Märkte auch bei uns stark aushöhlen. Dabei geht es dann zum Beispiel um Abfallentsorgung, Immobilien, Rohstoffe.
Es geht aber auch um Investments in die Wirtschaft, am Beispiel von einer Windelfabrik. Es geht natürlich um Fußball, weil Fußball ist ein Thema, was den italienischen Mafia-Clans sehr lieb ist. Und ich schreibe in dem Buch auch, dass ein Mann, der für den FC Bayern in einer wichtigen Funktion arbeitet, Mitglied einer 'Ndrangheta-Organisation sein soll. Letztlich zeige ich eigentlich, dass die italienischen Mafia-Clans in Deutschland sehr gut angekommen sind, man sie nur nicht sehen mag oder sehen kann. Weil natürlich als normaler Bürger habe ich nicht die Möglichkeit, jemanden als Mafioso zu erkennen, aber unsere Strafverfolgungsbehörden sollten das eigentlich tun und aus meiner Sicht passiert es nur sehr unzureichend.
Aber was sagt Mattioli dazu, warum das nicht ausreichend passiert?
Er sagt, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass wir in Deutschland generell nicht so ein großes Interesse an der italienischen Mafia haben. Also jetzt mal abgesehen von Filmen, Serien und Podcasts darüber. Ein Zusammenhang besteht laut Mattioli darin, dass wir in Deutschland keine kollektiven Erinnerungen an die Verbrechen der Mafia haben. Also in Italien, da gab es total schlimme Morde und Mordserien. Und hier in Deutschland, da waren ja die Mafia-Morde von Duisburg zwar ein großes Thema, aber das meiste passiert eben eher im Hintergrund.
Aber die Behörden, die müssen ja schon ermitteln, also egal wie groß oder wie klein das öffentliche Interesse daran ist.
Absolut. Und Mattioli hätte da auch ein paar konkrete Vorschläge, wie das noch besser laufen könnte.
Also zunächst mal müssen wir sie sichtbar machen. Wir haben in Deutschland in der Vergangenheit Kosten gescheut, was Strafverfolgungsbehörden anbelangt. Es ist aber so, wenn ich eine Mafia-Struktur sichtbar machen will, ist das sehr aufwendig. Ich muss abhören, ich muss die Abhörprotokolle übersetzen, ich brauche Manpower und das Ganze ist eine langwierige Sache. Wenn ich jetzt einen Diebstahl verfolgen will, dann geht es sehr viel einfacher und das bedeutet, wir müssen da aufmerksamer sein. Wir brauchen aber auch sehr viel mehr Beschäftigung auf allen möglichen Ebenen mit dem Thema. Also es gibt keine empirische Forschung zu OK-Aktivitäten aus dem italienischen Raum in Deutschland, obwohl das eine der wichtigsten Gruppen, wenn nicht gar die wichtigste in Deutschland ist. Die wuchern die Strukturen und wir gucken nicht mal hin.
Sandro Mattioli ist übrigens auch Vorsitzender des Vereins Mafia Nein Danke. Der will in Zukunft auch eine Zivilmeldestelle einrichten, wo sich Betroffene von Mafia-Kriminalität melden können.
Und falls euch das Thema noch mehr interessiert, wir verlinken euch das Buch Ger Mafia von Sandro Mattioli in den Shownotes dieser Folge und auch den sehr gelungenen Podcast unserer Kolleginnen vom SWR, Mafialand, die deutsche Spur heißt er. Okay, ich fasse nochmal zusammen. Also abgesehen von der schwierigen Ermittlungslage in Deutschland haben wir gelernt, dass die italienische Mafia heutzutage eher im Verdeckten agiert, dass sie viel auf Win-Win-Geschäfte setzt, um nicht so viel Gewalt einsetzen zu müssen und dass sie die Taktiken zur Verschleierung des globalen Finanzmarkts nutzt.
Ja, und wir haben gelernt, Kunstwerke, gestohlen oder mit illegal erwirtschaftetem Geld gekauft, werden von der Mafia vor allem als Sicherheiten oder Zahlungsmittel im Drogenhandel genutzt. Und das bringt uns jetzt auch wieder zu den 2002 gestohlenen Van Gogh-Bildern, Meeresansicht bei Scheveningen und Kirche von Nuen. Die hat der italienische Mafia-Boss Raffaele Imperiale ja den zwei Dieben, Occhi und Hank, 2003 abgekauft.
Diese beiden Kunstwerke scheinen auch in den Strudel der mafiösen Verschleierungsgeschäfte geraten zu sein. Sie wurden jedenfalls seit ihrem Verkauf nicht mehr gesehen.
Selbst der in der Unterwelt ja sehr gut vernetzte Dieb Occhi weiß nicht, wo sie sind. Fast 13 Jahre lang.
Aber dann, Ende September 2016, klingelt das Telefon bei der Kuratorin des Van Gogh-Museums, Nienke Bakker.
Am anderen Ende ist die Kriminalpolizei von Amsterdam und sagt ihr nur, packen Sie schnell ein paar Sachen ein, Sie fliegen morgen nach Neapel. Keine weiteren Details.
In der nächsten Folge von Kunstverbrechen, Van Gogh und die Mafia, erfahrt ihr, wo die Polizei die Bilder entdeckt hat und wie sie sie aus den Händen der Mafia befreien konnte.
Ihr könnt das Finale von diesem Fall schon jetzt in der ARD-Audiothek hören.
Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr Kunstverbrechen weiterempfehlt. Und schreibt uns auch gerne euer Feedback an kunstverbrechen@ndr.de und lasst uns, wo ihr könnt, Bewertungen und Kommentare da. Dann finden noch mehr Menschen diesen Podcast.
Dafür schon jetzt vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss. Kunstverbrechen, Van Gogh und die Mafia ist ein True Crime Doku-Podcast von NDR Kultur.
ReporterInnen und Hosts sind wir, Lenore Lötsch und Torben Steenbuck.
Redaktion bei dieser Folge hatten Susanne Birkner, Alexandra Friedrich und Juliane Bergmann.
Die Produktion, das Sounddesign und die Musik kommen von Oleg Tjulenev mit Unterstützung von Ekaterina Schurigina.
Die Übersetzungen von Occhi wurden von Kailas Mahadevan gesprochen.
Um die Distribution und das Marketing bei Kunstverbrechen kümmern sich Julia Kaiser, Birgit Labs und Max Roloff.
Redaktionelle Unterstützung Tom Holste.
Redaktionsleitung Imke Andersen und Produktionsleitung Claudia Richter.
Leitung NDR Kultur, Anja Würzberg.
Vielen Dank an alle beim NDR und in der ARD, die uns bei Kunstverbrechen unterstützen. Und natürlich vielen Dank an euch, liebe Kunstverbrechen-Community, fürs Zuhören und Mitfiebern. Und jetzt schnell noch ein Podcast-Tipp für die hartgesotteneren True-Crime-Fans unter euch. Im Podcast Sprechen wir über Mord redet unser Kollege und ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt mit dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer über wahre Verbrechen. Fischer ist einer der profiliertesten Kenner der deutschen Justiz. Gemeinsam nehmen sie die Fälle, die oft blutig, grausam und mitunter verstörend daherkommen, auseinander. Aber nie bluttriefend inszeniert, sondern juristisch schlau seziert. Sprechen wir über Mord gibt es jeden zweiten Montag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir stellen euch natürlich auch den Link direkt bei uns noch in die Shownotes.